Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des IT und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich heute besonders, Pierre Bär begrüßen zu dürfen. Pierre ist Geschäftsführer der Get Group und die haben sich auf Mensch-Maschine-Interfaces spezialisiert. Mit über 200 Mitarbeitern an 4 Standorten liefern die spannende Lösungen, und was das genau ist und was dahinter steckt, sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Hallo, herzlich willkommen, Pierre.
Hallo, grüß dich.
Pierre, ganz kurz, Mensch-Maschine-Interfaces, ist das mehr als so eine ganz normale Logitech-Tastatur?
Ja, auf jeden Fall. Also die von dir genannte Logitech-Tastatur ist der Bereich, mit dem wir uns nicht beschäftigen, die normalen Office-Tastaturen, aber alle anderen Interfaces, also überall da, wo die Einsatzbedingung sehr herausfordernd ist und dort spezielle Technik gebraucht wird, egal ob das Joysticks sind, Trackballs, Touch-Monitore, sehr robuste Tastaturen, Sprachsteuerung, das ist alles im Feld der Mensch-Maschine-Schnittstellen verortet. Es geht also darum, wann immer Menschen mit Geräten in Interaktion treten, dort entsprechende Lösungen zu gestalten.
Also nicht nur über die Finger eine Eingabe, sondern auch über die visuellen und auditiven Kanäle.
Ganz genau. Also gerade die Sprachsteuerung ist ein Themenfeld der Mensch-Maschine-Interaktion, was da immer aktueller wird, sagen wir es mal so.
Mhm. Welche Spannbreite deckt so ein Get-Produkt ab? Kommt das im nassen Umfeld zustande? Kommt es in der Wüste zum Einsatz? Wo, ganz grob, wenn jemand von außen kommt, wo findet sich vielleicht ein Get-Produkt, wo wir es gar nicht vermuten könnten?
Im Grunde überall, außer auf dem Schreibtisch.
Ne? Okay.
Die von dir genannten Beispiele passen schon ganz gut. Also überall, wo die Umweltbedingungen sehr anspruchsvoll sind. Das können Temperaturen sein, sehr heiß, sehr kalt. Das können Flüssigkeiten sein. Das haben wir sehr häufig in der Lebensmittelindustrie. Das können aber auch Umgebungen sein, wo Explosionsschutz eine große Rolle spielt. Nehmen wir mal eine Ölplattform beispielsweise. Auch da gibt es Lösungen von uns, die im Einsatz sind. Wir sind in U-Booten schon unterwegs gewesen, unter Wasser, also da gibt's kaum eine Umgebung, die nicht irgendwo passend ist für unsere Lösungen.
Mhm. Jetzt, das Stammhaus sitzt in Sachsen, in Treuen, wo ihr auch produziert und herstellt, also wir sprechen letztlich dann über physische, fertige Produkte, richtig, die im Prinzip Kunden bekommen. Erzähl uns ein bisschen was dazu, wie es dazu kommt, dass Get heute so ist, wie Get heute ist. Was hat sich alles in der Vergangenheit so ganz grob abgespielt?
Unsere Wurzeln liegen im Bereich der eher standardisierten Tastaturen. Also schon sehr nah an dem Beispiel, was du genannt hast. Die Firma ist 96 gegründet und hat angefangen, Tastaturen zu handeln. Und dann hat man relativ schnell festgestellt, dass in industriellen Umgebungen die Anforderungen einfach eine spezielle Technik erfordern und hat dann eben angefangen, Spezialtastaturen zu bauen, die besonders robust sind. Und so unterschiedlich wie verschiedene Maschinen- und Gerätetypen in ihren Anwendungsfeldern sind, genauso unterschiedlich sind auch die Anforderungen letztlich an die Mensch-Maschine-Schnittstelle. Und deswegen hat die Firma dann sehr, sehr zügig auch angefangen, im Bereich kundenspezifischer Lösungen zu arbeiten. Und das ist der Bereich, der heute unser Hauptgeschäft ausmacht. Das heißt, unsere Kunden kommen zu uns, haben eine Vorstellung, haben ein Produkt, wo sie Unterstützung brauchen, das zu entwickeln, oder wo sie konkrete Vorstellungen haben, was auch die Mensch-Maschine-Interaktion angeht. Und dann begleiten wir unsere Kunden vom weißen Blatt Papier bis zur Serienfertigung, je nachdem, was da gewünscht ist.
Wir gehen ja nachher noch im Detail auf die Produktentwicklung ein,
ja.
Probleme in der Produktentwicklung, weil das ja ein Kernfeld ist, auf das ihr euch heute auch inzwischen spezialisiert habt, um den Kunden zu befähigen, gute Produkte zu erhalten. Ganz grob, du hast mir gesagt, ihr sitzt in Amerika, ihr sitzt in Sachsen, ihr sitzt in Asien. Gib den Kunden oder gib den Zuhörern ganz kurz einen Überblick, wie dieses Netzwerk funktioniert. Wie ist Get aufgestellt an dem Punkt?
Wir haben 4 Standorte. Der Stammsitz ist in Treuen, das ist auch der Gründungssitz. Da haben wir aktuell 140 Mitarbeiter und dazu gibt es noch 3 weitere Standorte, 2 in Asien, eine Fertigung in Shenzhen, die ist auf Großserienfertigung spezialisiert und vor allem auch für unsere Kunden in China. Wir sitzen in Hongkong. Dort, das ist unser zentrales Einkaufshub für alle Komponenten, die aus Asien kommen, für uns, aber vermehrt auch andere Kunden, die das nutzen. Und aber auch unser Verkaufszentrum für alle Kunden, die im Asien-Pazifik-Raum sitzen. Und dazu gibt es dann, wenn wir jetzt von Ost nach West übertreuen, mal kurz rüber nach West schwenken, in Houston ist unser Standort in den USA. Ist auch ein Vertriebs- und Handelsstandort für unsere Kunden in den USA und Kanada.
Okay. Gehen wir vielleicht in einen praktischen Anwendungsfall. Also fangen wir an, Produktentwicklung bis nachher zum gelieferten Produkt. Ich habe erfahren, ihr beliefert auf der einen Seite Konzerne, also da geht es um Stückzahl, aber eines der Punkte ist auch der, dass ihr im Prinzip ab Serie 1 oder Stückzahl 1 auch jungen Unternehmen hilft. Können wir uns vielleicht ein so ein exemplarisches Unternehmen angucken und du uns mal so aufzeigst, von wo bis wo genau ihr leistet und was im Prinzip klassische Dienstleistungen dahinter sind?
Ja, sehr gern. Also ein Beispiel, was wir auch verwenden dürfen, ne, das muss auch mal dazu sagen, wir haben ja viele Kunden, in der Regel sind bei den Produktentwicklungen aber Geheimhaltungsvereinbarungen drauf. Ich freue mich aber, heute eins mitbringen zu dürfen, das ist die Firma Peanut Pay, das ist ein sehr junges Unternehmen hier aus Sachsen und die haben sich darauf spezialisiert, Kaffeeautomaten zu retrofitten. Das heißt, Kaffeemaschinen, die heute ein Münzmodul dran haben, mit einer Elektronik auszustatten, dass eben das Ganze auch sehr modern funktioniert, auch über das Handy funktioniert. Und diese Firma haben wir getroffen auf einer kleinen Messe, wo sich verschiedene Startups präsentiert haben. Und dort wurde uns die Lösung vorgestellt. Und als ich dann mit den Gründern gesprochen habe, gefragt habe, hey, wo habt ihr das denn entwickeln lassen? Wo steht ihr denn mit dem Produkt? Kamen wir eben drauf, dass die Firma eine technische Lösung hatte. Die hat wunderbar funktioniert. Und dann stellte sich im Gespräch aber heraus, dass bis zu einem verkaufsfertigen Produkt dort noch einige Dinge eben mehr dazu gehören, die Firma so nicht direkt im Blick hatte. Also so das ganze Thema Produktkonformität. Was muss denn ein Produkt überhaupt erfüllen, damit ich sicher in den Markt bringen kann? Das war ein Themengebiet. Damit hatte sich die Firma noch nicht so im Detail befasst. Und natürlich auch die ganze Frage, kann ich auch 1.000, 10.000 oder 100.000 Stück so produzieren? Wo kommen die Teile her? Habe ich die Kapazitäten dafür? Das sind alles Fragestellungen gewesen, die da im Raum standen und wir haben die Firma dann auf der weiteren Reise begleitet.
Also das heißt, das sind normative Dinge, das sind Zertifizierungen, Anforderungen, die ihr damit ins Spiel bringt auf der einen Seite, also sehr spezielles Know-how und auch technische Lösungsmöglichkeiten.
Ja, genau. Das sind die zwei Hauptdisziplinen und der technische Teil, der ist da in der Regel schon auch sehr, 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 sehr präsent. Da ist auch das Verständnis sehr eng beieinander. Wo die Überraschungseffekte tendenziell höher sind wirklich der von dir richtig beschriebene normative Teil, der immer komplexer wird, wo auch gesetzliche Vorgaben immer umfangreicher werden und in vielen Firmen, insbesondere in kleineren Firmen, oft die Kompetenz einfach nicht da ist, dort das entsprechende Know-how vorzuhalten.
Legt man sowas für den europäischen Raum aus oder legt man sowas international rechtlich aus? Wie greifbar, wie weit geht das?
Grundlegend hängt die Intensität an den Zielregionen. Also wenn ich ein Produkt habe, was ich ausschließlich in Deutschland verkaufen möchte, dann muss ich mir eben die deutschen Regularien anschauen, die sehr nah angelehnt sind natürlich an EU-Gesetzgebung. Viele Firmen wollen aber international verkaufen und dann ist es tatsächlich so, dass ich je nach Anwendungsgebiet und Zielmarkt mir genau anschauen muss, was gibt es denn für länderspezifische Grundlagen, die dort zu erfüllen sind und die sollten sehr früh im Rahmen der Produktentwicklung dann entsprechend auch betrachtet werden.
Wenn wir jetzt bei Peanut Pay bleiben, ist das, welche Interaktionselemente, also welche Interfaces sind da konkret drin? Ist da noch eine Tastatur, wo ich was draufdrücken kann oder geht das mit Sensoren oder was ist für Technik dahinter?
Also in dem Fall ist der Teil, der von uns kommt, kein klassisches User-Interface, sondern das wird dann sehr stark entweder über den Automaten selbst, der schon ein Interface hat, beziehungsweise dann App-basiert reguliert, aber die Elektronik zu fertigen, die entsprechenden Komponenten zu sourcen, die Assemblierung zu machen. Das sind Themen, wo wir sehr stark unterstützt haben, und natürlich die ganze Produktzertifizierung, also die Anforderungen an elektromagnetische Verträglichkeit, Gefahrstoffe, die auch getrackt werden müssen, ob welche vorhanden sind oder nicht. Das sind alles Themen, wo wir auch sehr intensiv begleitet haben.
Wie stelle ich mir das im Ablauf vor? Gibt es ein Labor in Treuen, wo dann die Leute sitzen oder eure Mitarbeiter, die Kollegen sitzen und diese Lösung für den Kunden machen, und der Kunde kommt mal am Anfang und am Schluss wieder? Oder wie läuft der Prozess ab?
Sowohl als auch. Wir haben in Treuen ein eigenes Labor, wo wir verschiedene Tests machen können, die bei Hardwareprodukten immer wieder gefragt sind. Ne? Vor allem Belastungstests, Wärme-Kältetest, ein Unterwassertest, Kugelfalltest, also alles, was die Hardware potenziell stresst, ne? Wo man sehr früh schaut, ob die Lösung auch robust genug ist. Wir können gerade im Bereich EMV, das ist eine Hauptdisziplin, wenn es um die Produktentwicklung geht, gerade im Elektronikbereich, dort können wir vorqualifizierende Tests in Treuen machen. In der Regel ist das dann aber eine Disziplin, wo dann ein externes Prüflabor die wirkliche finale Prüfung macht. Und im Bereich der Material Compliance, alles was so Gefahrstoffe angeht, ist das heute ein überwiegend fleißgetriebenes Thema, wo es auch Softwarelösungen gibt, die das unterstützen, wo es schon mal wichtig ist, aber zu wissen, was sind denn da die grundlegenden Anforderungen, welche Disziplinen muss ich prüfen und wie bekomme ich denn die Informationen, die ich brauche, weil es eben gut und gern sein kann, dass wenn heute Gold an irgendeinem Bauteil verarbeitet ist, dass man eben prüfen muss, ob das Gold aus irgendeiner von, keine Ahnung, 6 oder 7 Goldminen in Afrika kommt, die eben verboten sind. Und das sind Themen, die sind mitunter in der Praxis dann schon sehr, sehr komplex, das dann über die Lieferkette entsprechend abzufragen.
Okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, ihr als Unternehmen lebt letztlich vom verkauften Produkt, also von den Stückzahlen. Wenn das so ist, wie macht ihr das mit der Produktentwicklung? Also ist das ein separat abgekoppelter Prozess, der eigenständig ist, und danach geht die Sourcing-Arbeit weiter, oder wie habt ihr das im Moment gelöst für euch, dass es zufriedenstellend für die Get Group ist?
Wenn wir mal den Fall hernehmen, dass jemand mit einer Produktidee zu uns kommt, wirklich weißes Blatt Papier, angenommen, du hast eine Produktidee und weißt nicht, ob und wie sowas fertigbar ist, dann wäre der allererste Schritt wirklich die Produktentwicklung. Das ist quasi die erste Phase, wo wir mit dir über technische Konzepte sprechen, vielleicht eine Machbarkeit beauftragen. Dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir eine Lösung haben, sagen, lieber Holger, ne, das Produkt, was du dir wünschst, das können wir bauen, das erfüllt dann alle Anforderungen, die Kunden auch brauchen, dann würden wir in die Produktentwicklung gehen. Die kostet dann entsprechend Geld für den Aufwand, die Ingenieursstunden, Materialien, Tests, was auch immer da eben dranhängt und nötig ist. Und dieser Prozess schließt in der Regel ab mit einem Prototypen beziehungsweise einem Status, wie wir sagen, das Produkt ist ausentwickelt, es funktioniert und wir könnten das in Serie produzieren. So, das ist dann die erste Phase, wo wir Kunden begleiten, und unser Ziel ist natürlich, das Produkt, was wir entwickelt haben, dann entsprechend auch in Serie zu fertigen, entweder in Treuen oder in Asien, entweder komplett oder in Teilgruppen. Das ist dann abhängig vom Produkt und auch der Lieferkette, die da sinnvoll ist. Aber das sind die zwei Phasen, in denen wir auch denken. Das eine ist das ganze Thema Produktentwicklung und Sourcing, wo wir alles darauf ausrichten, dass das Produkt stabil in Serie fertigbar ist. Und da spielt natürlich vor allem auch die Fragen der Langzeitverfügbarkeit eine Rolle. Das ist auch so ein Themengebiet, was oft nicht bedacht wird, dass ich eben nicht einfach irgendwelche Bauelemente im Idealfall wähle, sondern welche, die entsprechend auch über die Phase meines Produktlebenszyklus verfügbar sind.
Okay, verstanden. Jetzt habt ihr in den Jahren davor festgestellt, dass da viel falsch gemacht wird in der Produktentwicklung, oder? Wir kommen nachher gleich noch auf ein Webinar, was man sich angucken kann zu diesem Thema. Aber vielleicht, ihr seid Profis in der Produktentwicklung, hier Mensch-Maschine-Schnittstelle. Was sind klassische, typische Fehler, auf die wir normalerweise stoßen, die dann dem Anwender letztlich ernstes Leben schwer macht und dem Unternehmen wahrscheinlich auch Probleme bereitet?
Ja, also zur Schärfung unseres Profils sei noch dazu gesagt, dass wir in der Produktentwicklung über die Mensch-Maschine-Schnittstelle hinausgehen. Das heißt, Mensch-Maschine-Interface ist für uns eine Kernkompetenz, weil wir da historisch eben herkommen. Wir sind mittlerweile eben deutlich weiter, dass wir auch das komplette Produkt, wie Peanut Pay ist eigentlich, wie ich das Beispiel erwähnt hatte, gar nicht streng genommen, die Kerndisziplin, die Mensch-Maschine-Interaktion, sondern wirklich das Produkt zertifiziert und serienreif zu fertigen. Und das, was in die häufigsten Fehlerkategorien reingehört, ist, dass entweder die nicht die idealen Technologien genutzt werden. Das ist auch vollkommen klar, weil die wenigsten Firmen jetzt dort ein permanentes Technologiescreening machen und schauen, was sind denn da jetzt gerade aktuell die optimalen Komponenten oder optimalen Lösungen. Das geht weiter schon während der Produktentwicklung auch zu schauen, wie soll das Produkt mal gefertigt werden, soll es automatisiert gefertigt werden, macht hier Handarbeit Sinn, sind es Komponenten, die ich sehr kundenspezifisch fertigen lasse oder gibt es auch Standardlösungen, die ich einsetze. Das sind so typische Fehler und am Ende führen Fehler in der Produktentwicklung dazu, dass die Produktkosten unnötig hoch sind, dass es sehr lange dauert oder im Fall von sehr jungen Unternehmen, wo auch das Finanzpolster fehlt, ist dann der Worst Case natürlich immer, dass möglicherweise auch die Liquidität irgendwann mal sich dem Ende neigt, der Cashflow nicht passt und das sind natürlich dann Szenarien, die man nicht immer, aber in vielen Fällen vermeiden kann, wenn ich einfach während der Produktentwicklung sorgfältiger arbeite.
Ist denn bei der Produktentwicklung das, was das Stück nachher kosten darf, auch schon ein Thema? Oder geht es in erster Linie um die Funktionalität?
Es geht natürlich auch darum, den Zielpreis von vornherein im Blick zu behalten, weil nur wenn ich das weiß, wenn ich meinen Zielmarkt kenne, die Anwendung kenne, auch weiß, ist das jetzt ein Produkt, was durchaus, ich sag mal, nach 2 Jahren sowieso ersetzt wird oder ist das ein Produkt, was in der Umgebung auch 10 Jahre in einem 24/7-Einsatz funktionieren muss, das macht einen sehr, sehr großen Unterschied und auch das ist ein Themenkomplex, der häufig nicht intensiv genug bedacht wird. Also wo werden die Produkte eingesetzt? Was sind denn die wirklichen Umweltbedingungen dort? Und wie intensiv werden die Produkte genutzt? Kann ich sie warten? Lässt der Betrieb einer Anlage überhaupt so einen Wartungszyklus zu? Das sind alles Fragen, die wir mit unseren Kunden dann während der Produktentwicklung klären und die dann am Ende auch preisbestimmend sind, weil eben die Auswahl gewisser Komponenten da auch dran hängt.
Über welche Zeitfenster sprechen wir für so eine Prototypenentwicklung? Sprechen wir da über Wochen, über Monate? Muss ich mich ein halbes Jahr vorher anmelden? Wie geht das?
Ja, also der Zeitraum einer Produktentwicklung ist eher in Monaten zu bemessen. Also wir sagen jetzt in dem Beispiel von vorhin, weißes Blatt Papier mit technischen Konzepten, Machbarkeit und dann einen Prototypen zu entwickeln. Das kann sehr schnell gehen. Also das kann in wenigen Wochen funktionieren. In der Regel ist es aber so, dass es eher einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten betrifft. Dann haben wir eine Serienreife und in dem Moment, wo ein Produkt in Serie ist, ist das Daily Business. Da ist dann irgendwann alles eingestellt. Dann spricht man über Jahresmengen, dann wird die Fertigung geplant. Das ist dann, da kommen dann andere Fragen.
Jetzt gibt es euch seit 1996 im Prinzip, da sind die Wurzeln irgendwo des Unternehmens. Du hast mir vorher im Vorgespräch gesagt, also es sind ja auch Konzerne, die im Prinzip letztendlich eure Kapazitäten nutzen. Und ich würde mir vorstellen können, dass das auch ein Stück weit noch natürlich das Rückgrat ist. Wahrscheinlich mit einer relativ geringen Marge, deswegen auch der Schwenk rüber in diese Produktentwicklung. Wie stelle ich mir das vor? Wie viele Stückzahlen, wie viel Output geht da im Moment bei Gett? Was ist das für eine Dimension, wenn ich noch nie in Treuen war? Was sprechen wir?
Also, wir haben, ist die Frage, woran man es festmacht. Wenn wir über Produktentwicklung zum Beispiel sprechen, wir haben seit Gründung über 10.000 Projekte bearbeitet, wo Kunden in irgendeiner Form mit einer spezifischen Anfrage zu uns kamen. Wir haben über 1,5 Millionen zufriedene Nutzer, also Komponenten, die wir produziert haben. Wir haben ja auch eigene Produkte, also neben der Produktentwicklung für Dritte haben wir ja auch das breiteste Standard-Tastaturen-Sortiment am Markt. Wohlgemerkt, nicht die Office-Tastaturen, aber alles darüber hinaus. Insofern haben wir dort entsprechend eine breite Erfahrung. Wir haben jährlich um die 1300 Kunden, verschiedene Kunden, und die bedienen wir wirklich von Stückzahl 1 bis zu 100.000 Stück. Das hängt immer davon ab, was es für eine Anwendung ist. Und es gibt auch Konzerne, die Produkte bei uns kaufen, die eben nicht nur in großvolumische Stückzahlen gehen. Also das gibt es natürlich auch.
Okay, spannend. Jetzt hast du mir vorhin gesagt, ihr habt im Prinzip als Angebot zum Beispiel auch die Unterstützung des Kunden, sei es jetzt vertrieblich in neuen Märkten als auch im Sourcing, also eigentlich deutlich mehr als ein normales Fertigungsunternehmen. Willst du uns da was dazu sagen? Was steckt dahinter, hinter diesen zwei Aspekten?
Ja, sehr gern. Dahinter steckt in allererster Linie, dass wir die Kompetenzen, die wir haben und die wir während der Produktentwicklung einbringen, auch einzeln zur Verfügung stellen. Das heißt, das Thema Sourcing ist bei jeder Produktentwicklung, ist das zu klären. Egal, ob das unsere eigenen Produkte sind oder ob wir für unsere Kunden entwickeln, muss ich die Frage beantworten, woher bekomme ich denn Gehäuse, Elektronik, Displays, Touchsensoren, Kabel, was auch immer. Und dort haben wir über die langjährige Erfahrung einfach Vorteile, weil es dort existierende Lieferketten gibt in Europa und in Asien über sämtliche Materialgebiete. Und da unser Team in Asien zum Beispiel das sehr, sehr gut kann, gehen wir her und sagen, okay, diese Kompetenz bieten wir auch Dritten an, hilft uns natürlich, unsere Organisation weiterzuentwickeln, unsere Kundenbasis zu erweitern. Und insofern kann man, unser Produktname wäre da Get Sourcing, also das ist dann, sind dann wirklich die Kunden, die zu uns kommen, weil sie gezielt Komponenten beschafft haben wollen. Und das ist ein Themenfeld, was wir stärker auch entwickeln wollen. Und dazu gehört eben auch, dass wir die Präsenz, die wir haben in Asien und auch in den USA, auch dritten Kunden anbieten. Das sieht in der Praxis dann so aus, dass jetzt ein Kunde, der in Deutschland ein Produkt fertigt und sagt, hey, das ist zum Beispiel für den chinesischen Markt geeignet, ich habe aber keine Ahnung, wie ich in China ein Business Development mache, wie dort eine Firma gegründet wird und. Das ist ein Thema, was wir uns jetzt auch stärker anschauen. Wir haben die Kapazitäten dafür. Wir haben neben der Fertigung in Shenzhen ja auch noch einen Vertriebsstandort in China. Und dort können wir dort entsprechend auch ins Business Development gehen und unser Portfolio, was wir im chinesischen Markt anbieten, dann neben unseren eigenen Produkten auch anreichern mit dritten Marken. Und das ist ein Thema, was wir in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln wollen. Und da freue ich mich auch drauf.
Spannend. Okay, jetzt wer dich so ein bisschen auf den sozialen, in den sozialen Medien verfolgt, sieht, du bist viel unterwegs, du kennst viele Menschen. Du bist über den Management-Buyout letztendlich an Get beteiligt oder hältst den Kopf hin für den Erfolg. Mich würde interessieren, unternehmerisch, was ist das, was deinen Tagesalltag wirklich im Moment verzuckert? Was macht Spaß an dem, seitdem du als Unternehmer für Get nach vorne stehst? Was hat sich geändert? Was ist das tägliche Salz in der Suppe?
Also ich als Optimist sehe natürlich eher den Zucker. Also sprechen wir doch zuerst über was mir den Zucker Tag so verzuckert. Nee, den trinke ich wiederum schwarz. Nein, also was mir am meisten Spaß macht, ist die Arbeit mit Menschen. Und die habe ich innerhalb der Firma natürlich. Wir haben ein grandioses Team, was uns über die letzten Jahre mit begleitet hat. Das habe ich aber auch auf der Kundenseite beziehungsweise eben in den allgemeinen Netzwerken. Das ist auch das, was meinen Alltag bestimmt. Ich habe ganz viel mit Menschen zu tun, auf Kundenseite, innerhalb der Firma, aber eben auch in der Netzwerkarbeit, um zu schauen, wie ich die richtigen Menschen auch zusammenbringe. Das sind gar nicht immer wir als Get involviert, aber das sehe ich auch als Teil meiner Aufgabe, weil ich glaube, dass Menschen heute starke Netzwerke brauchen. Dafür stehe ich auch und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und wie du es schon gesagt hast, ich bin viel unterwegs, ich bin weltweit unterwegs und genau die Stärke bringe ich persönlich dann auch mit, dass ich eben immer wieder in der Lage bin, auch die richtigen Menschen zusammenzubringen. Ja, das ist also ein Großteil meiner Arbeit und das Salz, ja, wenn ich jetzt Salz finden muss, dann sind es die vielen, vielen Fleißarbeiten, die manchmal dazugehören, wenn ich sie selber machen muss. Ich bin niemand, der gern von früh bis abends irgendwie monoton die gleichen Dinge erledigt. Das entspricht nicht meinem Naturell. Das würde ich dann eher als salzig wahrnehmen.
Okay. Also von außen betrachtet hat sich einfach extrem viel bei Get getan, zum Positiven, zum sehr freudig Positiven. Vielleicht magst du mal deinen Hoodie so strecken. Das ist ja auch eines der Dinge, die sich verändert haben. Logo und Außenauftritt, oder? oder? Also da zeigt sich einfach, dass es ein sehr, sehr fruchtvolles, sehr, sehr gutes und zielstrebiges Arbeiten ist. Also großes Kompliment von außen betrachtet. Vielleicht, was kannst du jemandem mitgeben, der sich, gehen wir mal wieder zurück zur Mensch-Maschine-Schnittstelle, mit so einem Thema rumschlägt? Kannst du ihm was mitgeben, was er tun sollte, was er nicht tun sollte, aus eurer Erfahrung? Wo hängt der Hammer? Wo sollte er die Augen hinwenden, wo er sie vielleicht heute noch nicht hat?
Das Allerwichtigste, es gibt zwei Dinge, die glaube ich, eine tragende Rolle spielen. Generell, egal ob ich jetzt ein Softwareprodukt oder ein Hardwareprodukt habe, definitiv schon mal zu überlegen, okay, wer soll das Produkt am Ende mal kaufen? Welches Problem löst es? Wie wird es eingesetzt? Weil gerade mit Blick auf die Hardwareentwicklung dort ganz viele Weichen schon sehr frühzeitig gestellt werden. Das ist mal der eine Punkt. Und dort gibt es, zu meiner Überraschung muss ich sagen, doch in vielen Fällen immer noch Defizite, selbst bei etablierten Unternehmen, die eben das nicht ganz genau benennen können. Ne? Was ist denn jetzt meine Zielgruppe? Was ist denn das Hauptproblem, was ich mit meinem Produkt löse? Weil ich dadurch natürlich mit einer gewissen Schärfung auch in der Produktentwicklung und auch mit Blick auf Produktkosten meinen Schwerpunkt natürlich auf die Eigenschaften lenken kann, die essentiell sind und vielleicht ein paar andere Dinge einfacher lösen kann. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite, wenn es um Hardware-Produkte geht, natürlich mal mit mir Kontakt aufzunehmen. Mhm. mit so einem Augenzwinkern. Ne? Damit meine ich aber jetzt mal nicht nur mich, sondern generell. Ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, die eigenen Grenzen auch zu verstehen, was die Kompetenzen angeht und sehr frühzeitig mit Partnern zu sprechen, die nötig sind, um so ein Produkt dann wirklich auf den Markt zu bringen. Das müssen nicht immer wir als Hardware-Spezialist sein. Das gibt auch ganz viele Aufgabenstellungen rund um Software oder andere Fragen. Und das ist auch so ein Tipp und so ein Hinweis, um möglichst früh auch ein realistisches Bild zu bekommen, was denn da insgesamt noch dranhängt. Ja, bis ich dann wirklich mal an einem Punkt bin, ich habe ein Produkt, ich weiß, wer es bekommen soll und wie das Ganze funktioniert.
Jetzt habt ihr ein Webinar gemacht, genau zu dem Thema. Das ist verfügbar im Internet, kann sich jeder angucken, wo es genau darum geht, auf was sollte ich achten, wenn ich in der Produktentwicklung tätig bin, hier an dem Punkt. Für wen ist das interessant? Wer sollte es sich angucken? Was empfiehlst du?
Das ist für alle Menschen interessant, die entweder eine Produktidee haben und mal überhaupt einen ersten Eindruck kriegen wollen. Was heißt denn das, Produktentwicklung? Was sind denn so die Disziplinen, die da zu bespielen sind? Das betrifft aber genauso Menschen, die vielleicht schon einige Produkte entwickelt haben, die sagen, okay, ich hätte gerne mal wieder einen Impuls. Ich möchte gerne wissen, ob ich irgendwo blinde Flecken habe, Dinge, die ich vielleicht so bisher noch nicht bedacht habe. Und natürlich alle, die sowieso schon gerade in einer ganz konkreten Produktentwicklung stecken, die auch Unterstützung benötigen. Wir haben, soweit kann ich das spoilern, am Ende des Webinars gibt es dann auch eine Einladung zu einem kostenlosen Produktcheck, wo man wirklich mal in einer Stunde sagt, okay, was ist deine Herausforderung, was ist dein Produkt, lass uns mal drüber sprechen, wo man auch schon ein paar erste Impulse mitbekommt und schaut, ob wir irgendwo weiterhelfen können, beziehungsweise sind das manchmal dann auch Dritte, die wir aus unserem Netzwerk empfehlen können.
Also das heißt, wir haben vorne das Webinar digital abrufbar und dann geht es eigentlich sehr zügig in den 1-zu-1-Kontakt, persönlichen Austausch, 1-zu-1 auf das aktuelle Problem mit dem Angebot einer Lösungsfindung, richtig?
Genau, also wir haben jetzt dann zwei Webinartermine, die jetzt anstehen, einer Ende Januar und einer Anfang Februar. Das sind Live-Webinare, weil wir dort auch in den Austausch miteinander gehen. Und ich lade alle Hörerinnen und Hörer und alle, die das hier sehen, natürlich herzlich ein, das zu nutzen, beziehungsweise wer die Termine nicht schafft, auch gern jederzeit mit mir persönlich in Kontakt zu treten und dann leite ich alles, was nötig ist, in die Wege, um mit uns entsprechend dann in Austausch zu kommen.
Perfekt. Willst du vielleicht ganz kurz die Webseite nochmal benennen? Wir blenden sie ein, verlinken sie, aber dann haben wir sie auch gehört. Einmal noch ganz kurz, wo wir für Get finden, die grundlegenden Informationen.
Ja, die grundlegende Information unter der Get Group, das wäre der richtige Anker.
Okay, super. Also wir verlinken sie auf jeden Fall. Wir verlinken auch das Webinar zu dieser Show, dass sie jeder findet. Was steht als nächstes an, Pierre? Was sind die nächsten großen Herausforderungen im nächsten halben Jahr für dich persönlich?
Also nachdem die Weihnachtspause jetzt vorbei ist, wird die nächste Zeit auch durch eine verstärkte Reisetätigkeit geprägt sein. Das ist mal ein Punkt. Und dann die verschiedenen Dinge, die ich angesprochen habe, unser Business Development, um es mal auf den Punkt zu bringen, ne? Neue Technologien zu scouten und voranzutreiben, neue Produkte, die bei uns anstehen, gerade eben auch, um noch stärker in die Standardisierung von Technologien zu kommen, damit wiederum für unsere Kunden der Aufwand kleiner wird, einen Technologiezugang zu kriegen, weil wir eben dann viel modular schon abbilden können. Das bringt die Produktkosten runter, das bringt auch die Zeitschiene runter, um überhaupt dann ein Produkt in den Markt zu bringen. Das sind alles Dinge, an denen wir arbeiten, wo ich auch persönlich sehr stark involviert bin und natürlich weiter die Netzwerke zu pflegen und auszubauen. Ja, das wird so die nächsten Monate prägen.
Spannend. Also, dann wünsche ich dir bei allen Dingen, die du tust, für Get mit Get ein glückliches Händchen, dem Unternehmen insgesamt weiterhin glückliches Wachstum, gute Kunden, spannende Projekte dahinter. Bedanke mich für deine Zeit, für das Gespräch hier und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Jawohl, vielen Dank auch für die Möglichkeit. Bis bald.
Bis bald. Danke, Pierre. Ciao.
Tschüss.